886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen die Schlagzeilen durch, online und im Print, und schauen, was so ein paar der Top-Themen des Tages sind und plaudern dann ein bisschen drüber, wie wir so machen um die Zeit, eben um es auch ein bisschen einfach uns genauer anzuschauen, was steckt dahinter, und dann auch ein bisschen einzuordnen, okay, wie kann man das interpretieren oder was kann man dazu denken, wo verorten wir das Ganze.
Genau.
Möchte da heute mit einem eigentlichen Update zu gestern starten, weil wir das Thema schon gestern drinnen hatten beim 886 Zeitungscheck. Ich finde es aber deswegen wichtig, es nochmal zu besprechen, weil es noch unter Anführungszeichen eine Entwicklung gegeben hat, möchte ich gar nicht sagen, aber es geht um den offenen Brief, der initiiert worden ist von Alice Schwarzer in dem Magazin Emma, und ihr erinnert euch, wenn ihr gestern gehört habt, eben das Thema, da wird aufgerufen dazu, dass keine Waffenlieferungen mehr an die Ukraine aus Deutschland kommen sollen. Und generell ein Aufruf, die Lage nicht zu eskalieren, sondern zu Friedensverhandlungen angestiftet, und man soll eben jetzt versuchen zu vermitteln und eben nicht den Krieg zu eskalieren. Und dazu war Alice Schwarzer gestern in der Zeit im Bild 2 zu Gast, in einem Interview, respektive einem Doppelinterview oder einem kleinen Gespräch, kann man sagen, einer kurzen Gespräch, kurzen Diskussion mit der Ex-ÖVP-Außenministerin Ursula Plasnik, also einer wirklich hoch angesehenen und erfahrenen Diplomatin, die sich gut auskennt am internationalen Parkett. Und das war doch sehr spannend. Grundsätzlich nochmal, falls ich gestern nicht gehört habe, was ist in dem offenen Brief drinnen gestanden? Da hat Alice Schwarzer gemeinsam mit 28 anderen intellektuellen und berühmten, prominenten Persönlichkeiten Deutschlands dazu aufgerufen, den Bundeskanzler Scholz keine Waffen mehr zu liefern, vor allem keine schweren Waffen, die Lage nicht weiter zu eskalieren und auch Wladimir Putin keinen Grund zu geben und nicht zu provozieren für einen dritten Weltkrieg potenziell. Das war das so jetzt grob zusammengefasst, die Aussage dieses Briefs. Es gab dann auch Unterstützer auf der einen Seite, es gab aber gleichzeitig auch einen anderen offenen Brief, der genau das Gegenteil dann gefordert hat und dazu aufgerufen hat, dass man die Ukraine unterstützen mag. Jetzt war dann für mich sehr spannend zu sehen, was in diesem Interview oder in der ZIP 2M rauskommt, was da jetzt für neue Argumente kommen oder auch ein bisschen mehr Erklärungen. Gestern haben wir darüber gesprochen, ja, die Frage, was sind aber die konkreten Ideen genau und was genau jetzt soll da wirklich passieren?
Ja, genau.
Und ich war sehr gespannt auf das, was da zu sehen war und was man jetzt auch lesen kann in mehreren Zeitungen, wie zum Beispiel eben die Krone, da schreibt Alice Schwarzer, Krieg kann nicht ewig gehen, oder auch News.at schreibt, Deutschland und der Emma-Brief, also da wird viel drüber diskutiert, aber ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich schlauer geworden.
Ja, ich wollte gerade sagen, eben die Erwartungen oder die Hoffnung, dass man da dann irgendwas hören wird, ein paar konkrete Vorschläge, das ist dann leider ausgeblieben.
Also Alice Schwarzer hat ganz klar anerkannt, Putin ist der Aggressor, er hat den Krieg gestartet, der Krieg ist natürlich furchtbar, gar keine Frage, sowieso, und man muss auch der Ukraine helfen, humanitär und am Anfang auch mit Verteidigungswaffen, auch das alles, sagt sie, und meint aber dann, so wie habe ich zumindest das verstanden, als zusammengefasst, jetzt ist der Zeitpunkt, nicht weiter zu eskalieren, sondern jetzt ist der Zeitpunkt zu verhandeln und Frieden zu stiften. Joe, also ja, wie immer, wir haben es gestern schon gesagt, in jedem Augenblick wäre das der beste Zeitpunkt, wenn das möglich ist. Mhm. Nur was absolut ausständig bleibt, was auch Ursula Plasnik gesagt hat, wo lässt sich denn diese Bereitschaft dazu erkennen? Also es waren mehrere Staatschefs schon im Gespräch mit Putin. Waren
eben, jeder mit Rang und Namen war schon dort. Ja.
In Moskau, UNO-Generalsekretär und so weiter und so fort. Auch der Bundeskanzler von uns, aber auch andere haben schon mit Putin versucht zu sprechen. Und nichts davon hat irgendwie gefruchtet. Das waren die Argumente von Ursula Plasnik. Und da ist die Frage, ja, also ist ja nicht so, es wird nicht irgendwer versuchen, was zu tun. Und das würde man nicht irgendwie Möglichkeiten suchen, um zu sagen, wir versuchen, Frieden auszuverhandeln, Nur wenn halt der Aggressor nicht annähernd darauf eingeht, sondern weiter eben angreift und wir sehen und lesen jeden Tag über die Gräueltaten, die da passieren und über die furchtbaren Dinge, die geschehen, gestern schon angesprochen, was alles den Menschen und für ein Leid widerfährt in der Ukraine, naja, dann zu sagen, jetzt ist Zeit, Besonnenheit zu sein, jeder Tag, den man sich Besonnenheit leistet und Ruhe, ist halt ein Tag, wo dort einfach massenhaft Menschen abgeschlachtet, gefoltert, vergewaltigt und sonst was werden. Also diesen Luxus, das hat dann lustigerweise auch alles Schwarze angesprochen, gesagt, ja, wir operieren hier vom Zuschauerbalkon aus und reden da, sage ich, ey, da redet man sich halt leicht, ne? Wenn man da irgendwas zuschaut und halt gescheit reden kann aus der Ferne. Aber währenddessen passieren in der Ukraine halt unaussprechliche Dinge in Wahrheit.
Ja, es ist halt wirklich furchtbar, aber das Problem ist, man versteht ja trotzdem auch die andere Seite insofern, dass man einfach verhindern möchte, dieser potenzielle dritte Weltkrieg, von dem geredet wird, dass halt von Putin da halt dann noch schlimmere Taten folgen, wenn es so sein sollte, dass Deutschland zum Beispiel eben dann halt sich einmischt in dem Fall, in dem Sinne, dass sie halt Waffen liefern.
Klarerweise natürlich, jeder will das verhindern, den dritten Weltkrieg, aber
verstehe ich die Sorge,
jeder hätte auch schon den Angriffskrieg verhindern wollen und ist die Frage, ist jetzt aufgeben und sich quasi totstellen die Lösung, um zu sagen, na, nur damit er nicht noch schlimmer wird. Also da gibt es so viele Vergleiche, wo man sagt, so kann es nicht funktionieren, das kann nicht der Weg sein. Vor allem dann würde man ja auch, wenn man jetzt Putin sagt, okay, dann nimm dir halt das und das und lass hoffentlich den Rest in Ruhe. Erstens einmal, ob er das tut, also dann aufhört, wenn man jetzt Gebiete im Osten zum Beispiel gibt, ist die eine Frage. Und die zweite ist, man würde halt dann quasi offiziell erklären, es ist also so, dass man sich im 21. Jahrhundert in Europa Grenzen über Angriffskriege neu definieren und holen kann. Das kann laut vielen, 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 vielen Diplomaten und Staatschefs, Regierungschefs nicht der Weg sein. Mhm. Deswegen schwierig, aber wie gesagt, ich fand es wichtig, nochmal darüber zu sprechen, um zu schauen, gibt es da mehr Ideen oder mehr Input von dieser Bewegung, die sagt, jetzt Frieden stiften? Ich hatte es nicht erkennen können gestern, ich konnte es nicht heraushören. Ja,
aber super, dass Sie zum Interview eingeladen haben.
Absolut, finde ich. Extrem wichtig.
Super, ja. Eben, man konnte es aus Ihren eigenen Worten hören, aber
definitiv, ja, klar. Ich habe noch nichts Neues rausgehört. Genau. Gut, Kinga, wir schauen nach Österreich zurück und da auch etwas, was für viele Diskussionen und Aufregung gesorgt hat.
Genau, der Kurier schreibt da zum Beispiel, mit diesem Saga schockt Nehammer die Aktionäre von Verbund und EVN. Ja, der Energiekonzern Verbund hatte gestern keinen schönen Tag an der Börse in Wien. Der Aktienkurs ist plötzlich um 13% eingebrochen. Das entspricht so circa einem Wertverlust von circa 4,5 Milliarden Euro. Und für die Marktbeobachter war eigentlich relativ klar, was dafür verantwortlich war für diesen Einsturz. Und zwar ein Statement von unserem Bundeskanzler Karl Nehammer. Der hat nämlich kürzlich gesagt, dass die Bundesregierung darüber nachdenkt, wie und ob man Gewinne von Firmen mit Staatsbeteiligung, die jetzt durch die Krise übermäßig viel profitieren, gesetzlich abschöpfen könnte. Zitat, Zufallsgewinne bei Unternehmen mit staatlicher Beteiligung gehören dem Volk. Und als Beispiel wurde da eben Stromproduktion aus Wasserkraft genannt, erklärt dann eben auch den Einsturz gerade bei Verbund, der eben seine Energie aus Wasserkraft nimmt. Und ja, darüber haben wir eh schon die Woche geredet, weil eben am internationalen Markt das Gaskraftwerk und jetzt nicht das Wasser den Preis bestimmt, könnte es eben sein, dass Österreichs Verbund da heuer eben einen Rekordgewinn von bis zu 2 Milliarden Euro einfahren könnte. Und darum ging es dann eben bei Nehammers Aussage, dass man dann überlegt, wie man das abschöpfen könnte. Und das hat dann zu diesem extrem argen Einsturz geführt.
Natürlich, weil er ja auch...
Absturz.
Einbruch, Absturz. Genau. Weil natürlich der Anleger und Aktionäre halt beteiligt sind und die dann sagen, was, ich meine, jetzt gibt es da Gewinne und natürlich dann nehmen sie wieder weg. Okay, dann ziehe ich mich da zurück. Schwierig, sehr umstritten unter den Experten, ob man das machen kann oder nicht. Sie muss man sich auch das anschauen, muss man auch sagen. Es wird ja gerade geprüft, ob das überhaupt geht, wie das geht. Mhm. Das ist ein Eingriff in die Marktwirtschaft, also nicht so einfach offensichtlich. Finde nur spannend ein Zitat, Nehammer, der gesagt hat, da müssen wir uns eben überlegen, wie diese Gewinne für die Menschen verfügbar gemacht werden können. Alle Wirtschaftsliberalen fallen jetzt gleich in Ohnmacht, aber in Zeiten wie der Krise müssen wir zusammenhelfen. Ja, ich weiß nicht, ob sie in Ohnmacht fallen, aber ich glaube, Schnappatmung kann man attestieren. Also das ist sicher einigen so gegangen,
vermutlich, ja,
die sich da in den Belangen auskennen. Ich muss ehrlich sagen, da kenne ich mich wirklich wesentlich zu wenig aus in dem Gebiet oder auch habe noch nicht genug gelesen. Ist das eine populistische Ansage? Ist das jetzt nur etwas, um eben eine Schlagzeile zu haben, nämlich ich nehme es den Reichen und gebe es den Armen zurück? Also ist das ein bisschen eine Robin Hood-Inszenierung?
Oder ist das ernsthaft gemeint?
Oder ist das ernst und welche Auswirkungen hat das dann wirklich am Wirtschaftsmarkt? Und ich meine, offensichtlich schlechte im ersten Schritt, aber ja.
Ja, wie du sagst, wir sind keine Experten, aber ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass dann tatsächlich, ich weiß nicht, in ein, zwei Monaten jeder einen Scheck bekommt, jeder Haushalt in Österreich, weil das dann irgendwie aufgeteilt wird und dass das so schnell gehen würde und dass da wirklich jeder was davon hätte. Aber eben, wie gesagt, wir kennen uns da zu wenig aus.
Schwierig, aber nur eine sehr spannende Ansage.
Spannende Entwicklung, ja.
Muss man auch sagen, wenn man mit vielen gerechnet hätte im Vorhinein, was für Ideen kommen werden. Ich weiß nicht, ob die jetzt so dezidiert dabei war, dass man sagt, man nimmt quasi diesen Firmen einfach was weg von ihren Gewinnen. Und also das ist interessant. Ja, aber gut.
Ja,
gut. Ja, sind wir gespannt, was da weiter rauskommt und ob wir dann die großen Schecks bei uns im Postkasten entdecken. Zum Schluss noch was Interessantes, das finde ich sehr nett. Da hat die Kronenzeitung geschrieben, Jobaufreger, ab heute könnten Sie frei haben, heute Freitag. Und darunter steht, arbeiten Sie noch oder leben Sie schon? Es ist ein großer Artikel über die 4-Tage-Woche. Mhm. Ja, und da ja, ist einfach nur ein Artikel drüber, das halt jetzt immer mehr wieder auf das drängen, vor allem Arbeiterkammer, Arbeitnehmerverbände sagen, ja, das wäre cool, Arbeitszeit zu reduzieren.
Work-Life-Balance.
Work-Life-Balance, genau, ausbauen. Das große Schlagwort. Mhm. Und ja, 4 Tage, eben auch ein bisschen weniger Stunden und so weiter, die fordern das ja generell vehement, immer wieder mal, immer mehr in der letzten Zeit. Die Wirtschaftskammer sagt dazu, in Österreich kann jeder, der will, eine 4-Tage-Woche vereinbaren, ob Vollzeit oder Teilzeit. Und das alles, flexible Arbeitszeiten und so weiter, haben wir ja vertraglich festgeregelt, dass das möglich sein muss. Es steht dann mehr oder weniger in den Artikel auch drinnen, es ist halt schön, wenn das theoretisch jedem freisteht, dass er sich aushandeln kann.
Richtig.
Es muss halt noch der Arbeitgeber auch mitspielen.
Ne? Ich kann auch theoretisch, weiß ich nicht, in 2 Tagen meine 40 Stunden erledigen, aber eben das muss halt mal freigegeben werden. Ne?
Ja, genau. Also das ist, ja.
Okay, aber spannend, dass das jetzt offensichtlich wieder aufkommt. Durch die Pandemie ist das Thema ja natürlich wahrscheinlich ein bisschen untergegangen, weil es eh kein Thema war mit Homeoffice und so, aber ich finde es spannend und gut, dass das jetzt wieder diskutiert wird.
Mhm. Ja, ich fand es auch nicht schlecht. Hätte kein Problem damit, wenn heute schon frei wäre, also für mich wäre es in Ordnung. Ich sage Dankeschön für diesen Zeitungscheck. Gibt natürlich alle Folgen nachzuhören. Gute Seiten, schlechte Seiten auf radio886.at und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!